Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interception, der Football Talk, hier bei meinsportradio.de. Ja, auch in dieser Woche, irgendwas war doch, ach stimmt, genau. Ja, es ist nämlich dieses Mal nicht der normale Interception der Football Talk, sondern diese Woche haben wir mal ein Special für euch am Start. Intercepted, der College Football Talk, hier bei meinsportradio.de. Begrüßen darf ich dazu heute natürlich Clemens Mauksch und ein ganz besonderes Hallo geht an Nils Müller, unseren heutigen Gast. Hallo.
Hallo, guten Abend, Patrick und hi, Clemens.
Ja, Nils Müller, für alle unter euch, denen der Name momentan gerade noch nicht so geläufig ist. Nils, wenn du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen magst, wer bist du, was machst du so und vor allem, wie landest du in einem Podcast zum Thema College Football?
Ja, mein Name ist Nils Müller, ich bin 25 Jahre alt und Student der evangelischen Theologie eigentlich. Und vor 2 Jahren war es so, dass ich mich beim Run-NFL-Casting beworben habe, um NFL-Spiele zu kommentieren, weil ich eben ein großer Football-Enthusiast bin. Also ich bin Coach einer Football-Mannschaft in der Oberliga und eben College-Football sehr affin. Darüber werden wir heute sprechen. Und damals in dem Casting, in dem Florian Schmidt Sommerfeld gewonnen hat, war es so, dass ich in Erinnerung geblieben bin, weil ich bei dem NFC-Title-Game zwischen den Seattle Seahawks und den Green Bay Packers die Read-Option von Russell Wilson erkannt habe. Und in diesem Moment im Probekommentar gesagt habe, ja, dass man diese Szene ganz oft im College-Football wiedererkennt. Also ist da eine gewisse College-Football-Affinität bei mir quasi durchgeschieden, an die sich dann die Verantwortlichen bei RAN erinnert haben. Und so bin ich eben seit 2 Jahren College-Football-Experte und für die Draft Übertragung mit verantwortlich, muss da so ein bisschen mich mit den Draft Prospects vor allen Dingen auseinandersetzen und die bewerten. Und so komme ich zum College Football oder diesen Titel des College Football Experten in Anführungszeichen.
Und wie bist du ganz generell zum College Football gekommen? Weil ich meine, eigentlich ist es ja tatsächlich so, dass man eher, wenn man neu an eine Sportart hinkommt, ich sag mal, wenn du neu an Fußball hinkommst, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass du dich mit der U19, identifizierst und vor allem beschäftigst. Wie bist du dann zum College Football gekommen oder was macht für dich so ein bisschen die Faszination auch College Football aus?
Also da muss ich tatsächlich total aus der sportlichen Perspektive heraus argumentieren. Ich hatte gerade schon angesprochen, ich bin eben selbst Trainer in Deutschland einer Footballmannschaft. Als ich damals angefangen habe, den Headcoach-Posten zu übernehmen, da war ich gerade frische 23 Jahre alt und war also quasi absoluter Autodidakt und war jetzt mit so einer Headcoach-Posten auch durchaus erstmal überfordert und musste eben gucken, wie baue ich jetzt mein System auf und fühlte mich zwar ganz fähig, aber brauchte eben noch massig Input. Und diesen Input habe ich vor allen Dingen im College-Football gefunden. Denn sind wir ganz ehrlich, Spieler wie in der NFL, die finde ich im deutschen Breitensport eher seltener vor. Und die Systeme, die sportlich im College Football gespielt werden, die lassen sich eben viel besser auf den Breitensport in Deutschland übertragen. Und so kam es dann eben, dass ich mich unheimlich viel mit dem College Football befasst habe, mit den Systemen befasst habe, auch mit ganz unterschiedlichen Teams befasst habe, um einfach da tiefer in den Sport einzudringen und wirklich Konzepte für mich als Coach dann eben zu übernehmen.
Und wenn wir jetzt mal, du hast gerade eben schon die NFL angesprochen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die NFL und College Football vergleichen wollen, ja, es hat so ein bisschen den Apfel- und Birnencharakter, aber trotzdem, ich meine, es ist ja im Grunde genommen die gleiche Sportart, nur dass halt eben die einen Profis sind und die anderen noch junge angehende Profis, aber wo siehst du so mit die größten Unterschiede zwischen College Football und der NFL?
Ich finde schon ganz lustig, dass du sagst, eigentlich geht's um die gleiche Sportart. Ich sehe das tatsächlich fast so ein bisschen anders. Ich habe in den vergangenen Tagen schon so ein bisschen die These aufgestellt, dass ich gerade der NFL-Football, also der Football in der National Football League, elementar unterscheidet von allem anderen, was wir weltweit an Football sehen. Um das jetzt als Beispiel zu nehmen, egal ob ich mir in Österreich die erste Bundesliga anschaue, oder die GFL in Deutschland oder College Football oder High School Football, da sehe ich durchaus Systeme, die sich doch sehr ähneln. Vor allen Dingen haben wir fast auf jedem Niveau relativ mobile Quarterbacks, die athletisch einiges hermachen. Wir haben viele Spread-Systeme, es wird viel aus der Shotgun gespielt. Und diesen Trend sehe ich jetzt erstmal so in der NFL nicht. In der NFL werden einfach Systeme und Spielprinzipien gespielt, die man so auf dem anderen Level erstmal nicht sieht. Für mich wäre da auch ein Hauptunterschied zum College Football, deswegen ist es für mich als Coach auch viel interessanter, der Variantenreichtum in den verschiedenen Systemen. Ich habe oft das Gefühl, das ist natürlich völlig debattierbar und da darf man sich gerne herzlich drüber streiten, dass alle Football-Teams in der NFL ein ähnliches System spielen, nur eben in unterschiedlichen Ausprägungen. Es wird beispielsweise nicht passieren, dass man beispielsweise wie bei einem Army-Navy-Game oder beim Spiel der Georgia Tech University Spiele sieht, in denen vielleicht eine Offense nur einen Pass wirft und ansonsten nur Laufspielzüge spielt. Das ist einfach ein Unterschied, den macht für mich ja diesen Variantenreichtum und dieser Abwechslungsreichtum beim College-Football einfach aus. Also an Tagen, an denen ich vielleicht Lust habe, mir wirklich ein Pro-Style-Team anzuschauen, gucke ich mir Clemson an, gucke ich mir Alabama an. Wenn ich mir mal ein ganz ausgefallenes Laufspiel anschauen will, dann schaue ich mir vielleicht, wie gesagt, Navy-Army an. Oder wenn es zum Beispiel mal um eine ganz gute Defense geht, gucke ich mir Michigan an. Dieses Profil empfinde ich so, habe ich in der NFL nicht so stark ausgeprägt. Obwohl es natürlich auch in der NFL Teams gibt, die lieber laufen, die lieber passen, die gewisse Tendenzen haben, glaube ich, dass das im College Football viel, viel mehr ausgeprägt ist.
Du bist ja heute hier unser Gast und deswegen natürlich die obligatorische Frage, hast du selbst so ein bisschen ein College-Team, zu dem du stehst und zu dem du hältst? Und vor allem, warum hast du genau dieses College-Team ausgewählt? Oder sagst du, gibt's ja auch zum Beispiel viele, die so in der NFL stehen, dass sie sagen, sie sind Fans des Sportes, sie sind Fans der Liga in Anführungszeichen und freuen sich nach dem Motto, wenn der Bessere gewinnt oder auch über ein tolles Spiel einfach nur.
Ja, hier ist es tatsächlich so, dass ich komme aus dem Ruhrgebiet und wir sind hier Fußballfans, entweder von Schwarz, Gelb, Blau, Weiß oder Rot-Weiß. Und ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, ich war natürlich auch lange im Fußball unterwegs und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich zu keinem amerikanischen Sportverein, weil alleine der Distanz wegen, so eine Verbindung aufbauen kann, wie es jetzt zu den örtlichen Vereinen hier natürlich der Fall ist. Als ich damals in den College Football eingestiegen bin, das war dann das erste Mal, als Urban Meyer noch Coach bei den Florida Gators war und Tim Tebow dort Quarterback war. Die Personalie Tim Tebow hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und so habe ich ganz viel Florida geguckt. Und dann war es später, waren es die Oregon Ducks unter Chip Kelly, die auch eigentlich meine, wenn man so will, offensive Identität, also meine Identität als Coach ganz stark ausgemacht haben. Dann habe ich ganz viel die Oregon Ducks verfolgt. Jetzt momentan ist es wieder so ein bisschen eingeschlafen. Chip Kelly ist nun mal kein Coach mehr. Vielleicht ja nächstes Jahr wieder, wenn er bei UCLA coacht. Inzwischen freue ich mich tatsächlich einfach darüber, wenn ich ein schönes Spiel sehe und versuche dann dementsprechend mich wirklich an dem System zu orientieren, was ich gerade schauen will. Also ganz ähnlich, wie ich gesagt habe, mir imponiert. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr ganz, ganz viel Georgia Tech geguckt, weil ich diese Offense total klasse finde, dieses moderne Hütchenspiel, bei dem man nie weiß, welcher Ballträger jetzt gerade den Ball hat. Imponiert mir ziemlich und ich habe das dieses Jahr ziemlich viel studiert und dementsprechend sehr viele Spiele von der Georgia Tech gesehen.
Alles klar, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir machen eine erste kleine Pause hier in unserem heutigen Podcast. Doch bevor wir in die Pause gehen, noch etwas in eigener Sache. Und zwar, Nils Müller hat kürzlich, also erst wirklich vor kurzem, ein Buch rausgebracht. Dieses Buch heißt College Football 1:1, ist erschienen im Randbreiten Verlag. Und ihr könnt tatsächlich ein Exemplar dieses Buches hier bei uns gewinnen. Was ihr dazu tun müsst, ganz einfach. Hört noch ein bisschen weiter, denn dann kommt vielleicht so ein bisschen die Auflösung unserer Quizfrage. Was ist das Besondere am UCF Top Prospect Shaquem Griffin? Ja, wenn ihr wisst, was an UCF Top Prospect Shaquem Griffin so das Besondere ist, was ihn vielleicht auch, ich sag mal, körperlich zu einer Besonderheit macht gegenüber anderen Prospects und gegenüber anderen vielleicht bald dann NFL-Kollegen von ihm, Schreibt uns das bei Twitter per privater Nachricht @interceptionft ist dort unser Handle und folgt uns bei Twitter, dann habt ihr die Chance, eins von zwei Exemplaren des neuen Buches von Nils Müller College Football 101 zu gewinnen. Ja, ihr könnt das Ganze, geht bis zum 5. Januar, bis dahin könnt ihr uns schreiben, was das Besondere am UCF Top Prospect Shaquem Griffin ist und uns bei Twitter folgen und dann werden wir das natürlich in einer neuen Folge Interception auflösen. Damit gehen wir in die erste Pause und hören uns gleich wieder.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind wieder zurück aus der Pause und legen auch gleich los, denn die Regular Season in der NCAA Football ist jetzt mittlerweile auch schon rum und es stehen ein paar ganz besondere Spiele an, nämlich die sogenannten New Year's Six. Das sind die College Bowls in der NCAA Football und auf diese College Bowls wollen wir, Patrick Rebin und Clemens Mauch, natürlich mit unserem Gast Nils Müller mal so ein bisschen genauer eingehen und ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an mit dem Sugar Bowl, dort spielen Clemson und Alabama. Ja, Nils, Clemson versus Alabama. Wer wird das Matchup deiner Meinung nach gewinnen und vielleicht so ein bisschen, was macht das Matchup besonders oder hat dieses Matchup irgendwas Besonderes an sich, was es besonders attraktiv macht?
Ja, in meinem Gefühl ist gerade der Sugar Bowl, dieses Jahr irgendwie das Spiel der zwei ja kompletten College-Football-Teams gegeneinander. Ich glaube, dass Bo Sweeney sich über den Coach der Clemson Tigers dieses Jahr eigentlich auf so ein kleines Rebuild-Jahr eingestellt hat. Ich würde halt in diesem Zusammenhang auch tatsächlich sagen, dass für mich ihr Clemson Favorit ist, weil Alabama ist zwar auch ein komplettes Team, aber ich halte die Clemson Tigers auf jeder Position weniger anfällig für Verletzungen. Das Team ist einfach wahnsinnig breit aufgestellt. Da sticht kein Receiver wahnsinnig heraus, sondern alle Receiver spielen super. Die Defense ist komplett durch und hat ordentlich Tiefe und man kann richtig auswechseln. Und klar, Alabama ist auch durch und durch gut aufgestellt, aber ich glaube einfach, dass Alabama insgesamt ein ganz, ganz wenig schwächer aufgestellt ist. Und die haben ja auch gerade im letzten Monat noch geschwächelt, aber da wissen wir natürlich auch alle, dass da Playoffs wieder eine ganz, ganz eigene Dynamik entwickeln und irgendwie immer nach ihren eigenen Regeln spielen. Aber hier wäre doch dann Clemson für mich der Favorit.
Ja, auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel. Ist ja die Neuauflage vom letztjährigen Finale. Und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, aber meiner Meinung nach spielt der beste Defense-Spieler der gesamten NCAA zurzeit in diesem Matchup. Und zwar Minkah Fitzpatrick, der Defensive Back der Crimson Tide. Kann sowohl Cornerback als auch Safety spielen, ist 6'2" groß. Erinnert mich in dem Sinne stark an Jalen Ramsey. Und der könnte der erste Defense-Spieler sein, der im Draft gepickt wird. Oder siehst du das anders?
Ich verfolge Minkah Fitzpatrick tatsächlich aus dem Grund auch, weil ich viel, viel die Crimson Tide schaue, weil ich Nick Saban einfach einen wahnsinnig interessanten Coach finde und das Programm, was Alabama da aufgebaut hat. Also da bin ich einfach mal Bandwagon, ne? Ja? Deswegen schaue ich sehr, sehr viel Alabama. Und ich kann dir schon recht geben, dass Fitzpatrick auf jeden Fall ein wahnsinnig guter Athlet ist. Hat ja auch dieses Jahr wieder gleich zwei Awards abgeräumt für die was die Verteidigung angeht und spielt eigentlich jetzt seitdem er spielt, ist jetzt gerade mal Junior, eine wahnsinnig wahnsinnig gute Karriere. Ob es der Beste ist, weiß ich jetzt nicht, aber angesichts dessen, dass in der NFL gute Defensive Backs immer Mangelware sind und gerne hochgedraftet werden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Minkah Fitzpatrick auch in den ersten Runden rausgeht.
Ja, natürlich bei Alabama wie jedes Jahr ganz, ganz viel Breite in der Defense, aber da möchte ich jetzt mal gar nicht so darauf eingehen, sondern mal auf eine Position, die bei Alabama eher selten erfolgreich ist und auch unwichtiger ist, nämlich die Wide-Receiver-Position, weil doch eher Alabama vom Laufspiel in der Offense lebt. Aber Calvin Ridley ist einer der stärksten Receiver in dieser Klasse. Und denkst du, dass er bei Alabama doch eine große Hilfe ist, gerade da auch Jalen Hurts doch der beste Passer für Alabama in den letzten Jahren auf der Quarterback-Position zu sein scheint?
Ich weiß immer gar nicht, also ich finde das Passspiel der Crimson Tide sowieso immer sehr, sehr interessant zu scouten. Also es ist ja doch so, dass irgendwie alle 2-3 Jahre bei Alabama immer ein Receiver sich hervortut, der wirklich, wirklich durchstartet. Ja, da hatten wir Julio Jones, dann hatten wir Amari Cooper und jetzt ist es eben Calvin Ridley. Und ich glaube schon, dass die Crimson Tide sich immer einen großen physischen Mann aussucht, dem sie dann doch ordentlich bedienen können. Das ist Ridley jetzt gerade mit, ich glaube, 86 Kilo und 1,85, wie du jetzt gerade sagtest, nicht unbedingt. Und trotzdem ist er für mich ganz besonders, weil er eben auch die Catches reinholt, die du eben auf dem nächsten Level durchaus reinholen musst, damit du als Wide Receiver Prospect für die NFL attraktiv bist. Wir wissen alle, dass du im College Football als Receiver durchaus freier bist, dass du durchaus mehr Zeit hast, um Bälle zu fangen und weiterzutragen. Und Calvin Ridley hat auch im College schon ordentlich unter Beweis gestellt, dass er erstens den Speed hat, um wirklich diese Bälle sich frei zu laufen und zweitens aber auch, dass er Bälle behaupten kann. Ja, über die Mitte des Feldes gegen starke und physische Cornerbacks in der SEC. Und das finde ich an Calvin Ridley auch besonders interessant. Und ich halte ihn tatsächlich auch für ein gutes Prospect auch auf dem nächsten Level.
Ja, und dann mal noch ganz kurz auf Clemson zu schauen. Da hast du, wenn wir schon Minkah Fitzpatrick als möglichen besten Verteidiger im Draft erwähnen, dann sollte da vielleicht auch Christian Wilkins nicht untergehen. Der ist, denke ich, meiner Meinung nach aus dieser bockstarken D-Line doch noch der Beste.
Ja, definitiv. Christian Wilkins habe ich jetzt tatsächlich als einen der besten Verteidiger dieses Jahr auf dem Schirm. Und hat ja wahnsinnig gute Stats dieses Jahr. Ich glaube, insgesamt schon auch einer der bekanntesten Spieler und wieder in der Gursky Trophy Finalist und Semifinalist für den Bednarik Award und First Team All American. Also der Junge ist Wahnsinn und was der dieses Jahr auch an Sacks reingeholt hat, der ist ein absolut toller Defensive Lineman.
Definitiv. Ich habe da noch einen anderen Namen, aber auf den hoffe ich später nochmal kommen zu können. Aber gehen wir erstmal zum nächsten Ball, Patrick.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar kommen wir vom Zucker zu den Rosen. Als nächstes steht da nämlich der Rose Bowl an. Dort spielen die Nummer 2 Oklahoma versus Georgia. Ja, was sagt dir dieses Matchup, Nils? Was macht dieses Matchup vielleicht in irgendeiner Form auch besonders?
Ja, ich habe ja gerade schon darüber gesprochen, dass ich das Spiel zwischen den Clemson Tigers und der Alabama Crimson Tide als unwahrscheinlich ausgeglichen beziehungsweise interessant finde oder halte, weil es eben zwei sehr komplette Teams gibt. Und ich finde, dass tatsächlich dieses Jahr im Rose Bowl genau das Gegenteil jetzt der Fall ist. Und zwar spielt da für mich, oder sagen wir nicht nur für mich, sondern auch statistisch wahrscheinlich die beste College Football Offense der Liga, die Oklahoma Sooners, gegen eine Mannschaft, die vor allen Dingen über das Laufspiel und vor allen Dingen über die Defense kommt, die Georgia Bulldogs. Und die Georgia Bulldogs ja dann auch noch mit einem, mit der Situation, dass ganz früh eben ein Freshman Quarterback hinein gewechselt wurde, Jack Fromm, der erst mit dem man am Anfang noch gar nicht gerechnet hatte und trotzdem ist er durchgestartet und dann natürlich mit dem gewohnt starken Laufspiel von Chubb. Ich muss aber tatsächlich sagen, in den letzten 4-5 Wochen hat sich ja Baker Mayfield wohl sicherlich als die größte Show im College Football hervorgetan und hat ja wohlverdient auch die Heisman Trophy gewonnen. Wenn wir uns jetzt aber in Voraussicht auf dieses Spiel dann einmal so meine Vermutung verkünden müsste, dann müsste ich tatsächlich sagen, dass ich doch glaube, dass die Defensive nun mal Championships gewinnt. Und Oklahoma, bei denen haben die Spiele teilweise echt so ausgesehen wie Tennisspiele. Also da ging es nur hin und her und hin und her. Und ich bin echt gespannt, wie Baker Mayfield mit dieser wahnsinnig starken und physischen Defense der Bulldogs umgeht und würde tatsächlich dann davon ausgehen, dass die Georgia Bulldogs dieses Spiel für sich entscheiden.
Ja, definitiv. Wird es ein spannendes Spiel. Ich denke eher, dass Oklahoma am Ende sogar Meister werden könnte. Aber es wird spannend zu sehen sein. Schauen wir auch da mal kurz. Du hast da jetzt schon eine ganz interessante Personalie angesprochen, nämlich Baker Mayfield. der einst als Walk-On, also nicht mal eine Scholarship bekommen hatte, bei Texas Tech gestartet ist und jetzt bei Oklahoma die Heisman Trophy gewonnen hat. Und über ihn streiten sich die Leute sehr. Manche halten ihn für einen sehr, sehr guten Quarterback in Richtung NFL, andere halten ihn für den zweiten Johnny Manziel. Wo siehst du ihn?
Ich glaube da, also ich habe ja vorhin kurz angerissen, dass ich gesagt habe, dass ich doch eben College Football und NFL fast für unterschiedliche Sportarten halte. Und ich glaube, dass Baker Mayfield einer dieser Quarterbacks ist, die darunter ganz besonders zu leiden haben. Im letzten Jahr hat Lamar Jackson die Heisman Trophy gewonnen und hat Zahlen und ja auch Tape abgerissen, indem man sich nur gefragt hat, wow, ist das einfach wahnsinnig. Und ähnlich war es ja auch in den letzten Monaten bei Baker Mayfield der Fall. Beide Quarterbacks spielen wahnsinnig spektakulär und wahnsinnig gut College-Football. Und die Frage, die sich hier eben stellt, ist sofort, das hat sich auch damals bei Lamar Jackson aufgedrängt, ist dieses Spiel, was beide so ausmacht, also die hohe Mobilität, die wahnsinnige Pocket-Awareness und Ähnliches, ja, ist das übertragbar auf die NFL? Bei Baker Mayfield sagt man natürlich direkt, ah, der ist undersized, der ist zu klein für die NFL. Ich ziehe mal bei Baker Mayfield gerne den Vergleich, auch wenn man das natürlich mit Vorsicht genießen muss, aber ich glaube, dass Baker Mayfield für die Oklahoma Sooners an Qualitäten genau das mitbringt und einwirft, was Russell Wilson bei den Seattle Seahawks einwirft. Also er verlängert seine Plays mit dem Bein wahnsinnig gut, er schaut trotzdem weiter ins Feld und sieht Receiver noch verspätet, wenn sie frei werden, und macht aber auch nötige Yards mit den Füßen. Ich glaube tatsächlich trotzdem, dass Baker Mayfield erstmal kein Top-Prospect ist auf der Quarterback-Position. Und ich glaube auch nicht ernsthaft daran, dass Baker Mayfield nächstes Jahr irgendwo in der NFL bei einem Team direkt starten wird. Es wäre schön, wenn ich mich vielleicht irre und ein Coach sich den Mut fasst und auch so einen prototypischen College-Quarterback mal wieder sich zur Brust nimmt und was aus ihm macht. Also da würde ich mich sehr drüber freuen, aber ich glaube es jetzt erstmal nicht, weil er einfach schlichtweg als purer Pässer und als ja, NFL-Prospect nicht die Qualitäten mitbringt, die sich, glaube ich, noch viele Coaches von der Quarterback-Position erhoffen.
Definitiv, und gehen wir jetzt mal hier nicht weiter auf andere Prospects ein, auch wenn es da zum Beispiel mit Orlando Brown noch einen sehr, sehr interessanten Spieler gibt, sondern schauen wir mal lieber auf Georgia. Und wer ist denn da für dich der Spieler, den du als bestes NFL-Prospect siehst? Ich denke, da gibt es vor allem zwei Namen, Nick Chubb und Roquan Smith. Aber genau. Nick Chubb natürlich der bekanntere, oder
genau, meinst du Smith? Genau, richtig. Ich würde vor allen Dingen auch Nick Chubb, also das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass ich in der NFL für die Philadelphia Eagles so ein bisschen route, und deswegen schaue ich mir schon das ganze Jahr verstärkt College Running Backs an. Und Nick Chubb ist ja nun mal wieder einer von den Jungs, die trotz 1,78 Größe mit 103 Kilo richtig ordentliche Maße aufs Feld bringen. Und der erinnert mich beim Laufstil ja weniger an Christian McCaffrey und mehr an Leonard Fournette. Und ist ja immerhin dieses Jahr wieder SEC-Champion geworden. Und tatsächlich ist es ja so, dass ich finde, dass die Georgia Bulldogs in den letzten Jahren so ein Alabama Light geworden sind, ja. Also auch ein Team, was wahnsinnig übers Laufspiel kommt, was wahnsinnig über eine physische Defense kommt. Und dementsprechend passt in dieses System Nick Chubb auch wunderbar rein. Und ich würde mich wirklich freuen für ihn, wenn er ein Team findet, was wirklich auch diesen physischen Typ Running Back schätzt und was aus ihm wahnsinnig was machen kann.
Ja, definitiv. Und Patrick, das waren jetzt die beiden Playoff-Halbfinals. Und welche Spiele gehören noch zu den New Year's Six?
Genau, als nächstes habe ich mir mal aufgeschrieben, hätten wir da nämlich den Cotton Bowl anzubieten. Als nächstes ist so ein bisschen witzig zu sagen, denn der Cotton Bowl kommt tatsächlich zeitlich vor den beiden Halbfinals, vorm Sugar Bowl und dem Rose Bowl, aber in meiner Aufzählung eben danach. Deswegen als nächstes machen wir mal den Cotton Bowl. Dort spielt Ohio State gegen die Nummer 8, gegen USC. Ja, Nils, auch da wieder die Frage, was macht dieses Matchup aus, was macht dieses Matchup besonders?
Für mich ganz besonders macht dieses Matchup so ein bisschen der Frust, glaube ich, geschoben wird bei Ohio State und bei Urban Meyer, der, denke ich, ganz, ganz entschlossen sein wird, dieses Spiel zu gewinnen, weil er ja nun so ein wenig um die College-Football-Playoffs gebracht wurde. Das lässt sich sicherlich gerne darüber streiten. ob jetzt die Ohio State Buckeyes oder eben Alabama, das viertgerankte Team, jetzt in die College Football Playoffs eingezogen sind. Also ich glaube, da ist schon Stunk. Es hing ja letztendlich laut der offiziellen Erklärung des College Football Komitees an einer, ja, sagen wir mal, verpatzten Leistung bei Iowa, bei den Iowa Hawkeyes, der Oklahoma State Buckeyes, wo man ziemlich unschön verloren hat und sich einen Tag Pause gegönnt hatte. Daran sieht man auch wieder, wie brisant schon Spiele irgendwie mitten in der Saison im College-Football sind. Also, dass so eine Niederlage dir dann am Ende des Jahres wirklich den Playoff-Platz kaputt machen kann. Also, ich gehe stark davon aus, dass hier Urban Meyer so ein bisschen auf Rache schielt und jetzt eben nochmal auf nationaler Bühne dem Playoff-Komitee zeigen möchte, dass da die falsche Entscheidung getroffen wurde. Und gehe auch stark von einem Sieg der Buckeyes gegen die Trojans aus.
Ja, das wird man sehen. Und da werden, denke ich, die beiden interessantesten Prospects meiner Meinung nach dieses Spiels spielen praktisch gegeneinander. Nämlich der Defensive Back der Ohio State Buckeyes, Denzel Ward. Und der Mann, der vor dem Jahr eigentlich der sichere Nummer 1 Pick im nächsten Draft war, Sam Darnold, der Quarterback der USC Trojans.
Ja, ich denke, die Ohio State ist jetzt in den letzten Jahren ziemlich bekannt dafür geworden, dass sie echt gute Cornerbacks hervorbringen. Also jetzt letztes Jahr Marshawn Lattimore und ich glaube, hier reiht sich auch dann Denzel Ward wieder ein. Ich weiß nicht so genau, wie das jetzt eben mit Sam Darnold aussieht. Ich bin mir noch unsicher, was dieses Prospect angeht. Wir müssen uns nicht darum unterhalten, dass es das ein wahnsinnig guter Quarterback ist. Aber auch hier kann ich einfach noch nicht glauben, dass er ein so gutes Prospect ist, wie es also beispielsweise in den Vorjahren Goff und Wentz waren. Allerdings, und jetzt nehmen wir mal die Abgrenzung zu dem Kollegen, von dem wir vorhin gesprochen haben, also zu beispielsweise Baker Mayfield, Sam Darnold hat natürlich, und deswegen drängt er sich als Top-Prospect auf, absolute Quarterback-Maße für die NFL. Das ist einfach der große Unterschied. Also 1,93 groß und 102 Kilogramm schwer und eher dieser klassische Passer, obwohl er natürlich auch mobil ist. Aber wir haben so wieder diesen Prototypen, der eher aussieht wie ein Football, wie ein wirklicher NFL-Quarterback. Und dementsprechend kann ich ganz gut verstehen, dass die NFL-Scouts auf den ein bisschen interessierter schauen als zum Beispiel auf Baker Mayfield oder Lamar Jackson. Und dennoch jetzt als College, wenn ich jetzt über College Football an sich spreche, ein weniger interessantes Prospect für mich als Quarterback, aber klar für die NFL sicherlich wahnsinnig interessant.
Und bei bei Sam Darnold ist hier noch die große Frage, ob er ist ja jetzt ein Redshirt Sophomore, also er könnte in den Draft gehen, könnte aber auch noch bis zu 2 Jahre am College bleiben und die Berichte gehen auseinander, ob er denn nochmal zu USC zurückgeht oder ob er in die NFL geht. Was denkst du, wird passieren? Bis Mitte Januar müssen sich die sogenannten Underclassmen ja entscheiden.
Ja, ich empfinde das tatsächlich also bisher so, dass ich verfolge jetzt College Football seit circa 10 Jahren richtig intensiv und ich glaube, es hat noch keinem College Football Spieler geschadet, der nicht eine wirklich überragende Saison gespielt hat, nochmal ein Jahr in der Uni zu bleiben. Und wie du sagtest, Redshirt Sophomore, also er hätte tatsächlich hier die Möglichkeit, echt noch ein bisschen an seiner Legacy zu arbeiten. Und ich sehe ja auch die College-Football-Zeit immer so ein bisschen als Schaufenster. Weil eben die Spieler nicht die Möglichkeit haben, eben sich Geld zu verdienen, sondern eben durch ihr College-Stipendium entlohnt werden, beziehungsweise dann ihr Studium da absolvieren können, ist ihre einzige Möglichkeit, sich weiter ja quasi footballmäßig zu profilieren, eben ihre Stats und ihr Prestige aufzubauen. Und ich glaube, dass Sam Darnold jetzt gerade mal mit 20 echt noch ruhig die 2 Jahre oder vielleicht auch noch ein Jahr nutzen könnte und sagen kann, ich bin hier in einem guten Team, ich bin vor allen Dingen in einem Team, was jetzt wirklich 8 platziert war. Ich sehe jetzt auch nicht, dass die USC Trojans nächstes Jahr wahnsinnig abfallen und ich glaube, dass ein Jahr nochmal in einem starken Team durchaus helfen kann, auch nochmal was an dem Draftstock so ein bisschen zu ändern.
Sehr schön. Das war's von Sugar Rose und Cotton Bowl. Danke, Nils Müller, für die Expertise bis hierhin. Und wir machen nochmal eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder mit den restlichen New Year's Six Bowls, außerdem dem Citrus Bowl und weiteren Top Draft Prospects. Und auch jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit für euch, zu gewinnen. Bis zum 5. Januar könnt ihr, wenn ihr uns bei Twitter folgt und die Quizfrage, was das Besondere am UCF Top Prospect Shaquem Griffin ist, wenn ihr das beantwortet und uns bei Twitter folgt, bis zum 5. Januar könnt ihr eins von zwei Exemplaren des neuen Buches von Nils Müller, College Football 101, gewinnen. Bei uns Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Intercepted College Football Spezial diese Woche hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de mit Patrick Rebin, Clemens Mauksch und unserem Gast Nils Müller, seines Zeichens College-Experte, der uns hier heute mit seiner Expertise zur Seite steht. Wir sind gerade bei den diversen NCAA College Bowls und haben bisher schon den Sugar Bowl, den Rose Bowl, den Cotton Bowl besprochen und wollen auch gleich weitermachen. Der nächste Bowl in meiner Reihenfolge oder in meiner Rangfolge hier ist nämlich dann der Fiesta Bowl. Dort wird nicht unbedingt Fiesta gemacht, dort wird nicht geschlafen, sondern dort wird richtig schöner Football gespielt mit Penn State versus Washington. Ja, Nils, was macht dieses Matchup aus? Was macht dieses Matchup besonders?
Ja, ich empfinde, dass dieses Matchup dieses Jahr tatsächlich sehr attraktiv, weil sowohl die Washington Huskies als auch die Penn State Nittany Lions richtig guten Football gespielt haben, auch richtig guten offensiven Football gespielt haben. Und ich glaube, dass Penn State ja wahrscheinlich sogar ein bisschen enttäuscht hat am Ende des Tages. Saquon Barkley, der Running Back der Penn State Nittany Lions, der ja schon am Anfang der Saison hoch gehypt wurde und hoch versprochen wurde als Heisman auch dieses Jahr, als Heisman-Kandidat, war ja am Anfang der Saison abgegangen wie eine Rakete und plötzlich brach aber dieses ganze Team ein wenig ein. Und dementsprechend konnte man sich eben, ich glaube schon, dass man auf die Playoffs geschielt hatte, am Ende des Jahres dann nur als Neunter in den Platzierungen einfinden. Und dennoch finde ich, ist Penn State ein wahnsinnig gutes Team und kann da einen richtig guten Ball spielen und richtig schönen Football spielen. Und ähnlichen gilt es für die Washington Huskies, bei denen ich vor allen Dingen ja so ein bisschen Jack Browning hervorheben möchte, der ja eine wahnsinnig gute Saison gespielt hat mit einem nahezu perfekten Quarterback-Rating, mit richtig, richtig guten 212 Completions auf 308 Attempts, also 68% Completion Rate. 18 Touchdowns, nur 5 Interceptions. Also der hat eine wirklich richtig gute Saison gespielt. Und ich glaube, dass wir uns tatsächlich da auf ein echt schönes Footballspiel und auf einen echt schönen Schlagabtausch auch einstellen können.
Ja, definitiv. Und du hast jetzt schon einen der beiden Spieler angesprochen, auf den ich da eingehen will. Natürlich Saquon Barkley. Und da möchte ich jetzt mal einen Vergleich zu den Vorjahren angehen. Nämlich vor 2 Jahren ging ja Ezekiel Elliott an Nummer 4. Letztes Jahr Leonard Fournette. Und meinst du, Barkley kann auch in der Richtung gehen? Und vor allem, ist er ein noch besseres Prospect als die beiden?
Ich fände es inzwischen ziemlich leichtsinnig zu sagen, dass ich bin Urban Meyer Fan und ich bin Ohio State Buckeyes Verfolger. Und ich finde, es ist schon schwierig zu sagen, jemand ist ein besseres Prospect als Ezekiel Elliott. Als Leonard Fournette auf jeden Fall. Weil Leonard Fournette ist für mich auch Teil System Running Back. Ist ja ein wahnsinniger Bruiser, ein wahnsinnig kräftiger Typ, der jetzt in Jacksonville völlig aufblüht, aber eben auch deswegen aufblüht, glaube ich, weil Jacksonville ihr Spiel nach ihm ausrichtet und weil er da die Laufspielzüge spielen darf, die ihm liegen. Für mich ist Saquon Barkley wirklich eher ein Ezekiel Elliott-Typ, weil er auch einfach ein kompletter Running Back ist, weil er nicht nur der Bruiser ist, sondern auch wahnsinnig fein in der Bewegung ist, weil er wahnsinnig gut Bälle aus dem Backfield fängt, weil er wahnsinnig gefährlich aus dem Open Field ist. Wie gesagt, also dass Ezekiel Elliott letztendlich bei Dallas dann so spielt, wie er am Ende gespielt hat, das ist bei Running Backs, glaube ich, immer nicht leicht vorherzusehen. Und deswegen würde ich ihn jetzt nicht gleich als besseres Prospect als Ezekiel Elliott hypen. Und trotzdem, in diesem Mann steckt auch wahnsinnig viel Potenzial drin. Da kann man sich auf einiges freuen. wenn er denn die Akklimatisierung an den NFL-Betrieb schafft, denn der ist, wie schon bekannt, eben gerade für Running Backs dann besonders, besonders hoch. Also der bedarf sich da an die NFL wieder zu gewöhnen.
Und man kann Saquon Barkley durchaus als Beast bezeichnen, aber beim Begriff Beast fällt mir immer zuerst ein anderer Spieler ein. 1,96 Meter, 150 Kilo und läuft angeblich die 40 Yards in ungefähr 4,8 Sekunden. Die Rede ist vom Defensive Tackle der Washington Huskies, White Awea. Und viele sagen, er ist wie Danny Shelton, der ja auch bei Washington war, jetzt bei den Cleveland Browns, nur ein besser.
Besser, also ich halte von Danny Shelton tatsächlich besonders viel. Ich habe den damals verfolgt, weil ich in der Saison die Browns sehr viel verfolgt habe und habe mich sehr gefreut, dass die Browns damals als Defensive Tackle Danny Shelton verwendet haben. Auch bei Defensive Tackles empfinde ich es aber immer als große Schwierigkeit. Ja, erstmal, also grundsätzlich gilt für mich als College-Football-Experten in Anführungsstrichen und als Coach auch immer, der auch sehr defense-affin ist, you can't teach size, ja, also dieser Mann ist wahnsinnig groß und wahnsinnig kräftig und das kann man ihm nicht beibringen und das ist genau das, was die NFL-Coaches von einem Defensive Tackle, der aus dem College kommt, eben haben wollen, ja, der soll groß sein und der soll den Lauf stopfen. Dann geht's aber, wie gesagt, eben immer um diese Akklimatisierung im Profibetrieb und die ist, glaube ich, auch für Defensive Tackles eben gar nicht so leicht, weil du eben im College auch gegen wahnsinnig viele O-Liner spielst, die nicht so athletisch sind, wie dann die nachher in der NFL vor dir stehen. Und dementsprechend, klar, auf jeden Fall ein gutes Prospect, weil er eben die Größe und die Stärke und ja die Breite mitbringt und alles andere, da bin ich in der Defense immer ganz vorsichtig. Aber natürlich, wie du schon sagtest, die 40-Yard-Zeit bei einem Defense-Tackle über der Größe, die ist schon ganz, ganz ordentlich.
Sehr schön.
Definitiv.
Sehr schön, dann würde ich mal sagen, kommen wir von der Fiesta oder auch vielleicht nicht ganz so Fiesta-mäßigen Fiesta Bowl zum Orange Bowl. Dort spielt Wisconsin gegen Miami. Nils, it's your turn.
Ja, Miami gegen Wisconsin ist irgendwie für mich ganz, ganz schwierig auszumachen, weil Miami letztendlich einen wahnsinnig guten Run am Ende der Saison hatte und dann plötzlich doch wieder eingefallen ist. Also die kamen absolut über ihre Teamleistung und haben auch eigentlich relativ guten Football gespielt. Und Wisconsin, die wurden ja im letzten Spiel jetzt ganz schön abgestraft. Dementsprechend, ich glaube, da haben wir ein echt ausgeglichenes Spiel vor uns, auch wenn ja Wisconsin eigentlich auf dem Papier deutlich höher gerankt ist. Aber ich glaube, das ist so eins dieser klassischen Bowl-Games, in dem es wirklich nochmal ganz eigene Regeln gibt und man wirklich schaut, das Team erwischt wirklich den besseren Tag und kann da die besseren Chancen für sich nutzen. Also das wird, glaube ich, auch ein ganz, ganz interessantes Spiel. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es läuft ja nun mal auch am selben Tag wie der Fiesta Bowl und ein bisschen später. Mal gucken, ob ich noch Lust habe, mir das anzuschauen, nachdem ich mir dann die Washington Huskies gegen die Lions angeguckt habe.
Ja, definitiv. Aber da wir natürlich leider nur limitierte Sendezeit haben und wir dann doch nochmal mehr auf andere Prospects eingehen wollen, werden wir hier das Ganze mal überspringen, weil jetzt in diesem Spiel ehrlich gesagt keine absoluten Top-Prospects dabei sind, auch wenn zum Beispiel Mark Walton, der Running Back der Hurricanes, ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr spielt.
Weiter geht's bei uns nach dem Orange Bowl mit dem Peach Bowl. Dort spielt die Nummer 7 Auburn gegen die Nummer 12 gegen UCF. Und ja, und das ist nicht nur ein besonderes Spiel, nicht nur ein besonderes Matchup, sondern bei UCF spielt auch noch ein ganz, ganz besonderer Spieler. Stimmt das soweit, Nils?
Ja, genau, Shaquem Griffin. Der Name wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen, weil nämlich der Bruder von Shaquem Griffin, der zufällig Shaquille heißt, also mit L hinten, schon jetzt bei den Seattle Seahawks unter Vertrag steht, also letztes Jahr in die Liga gekommen ist. Und die Seattle Seahawks sind ja in Deutschland in aller Munde momentan und dementsprechend vielleicht der Name einigen schon ein bisschen einen Begriff. Der jüngere Bruder also spielt Linebacker bei der UCF und hat da eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Saison gespielt. Zuletzt ja im Free-TV konnte man das gut sehen, als die UCF Knights gegen die Memphis Tigers gespielt haben und sich dann einen unheimlichen Schlagabtausch geliefert haben. Ich glaube, das Spiel ging in dreifache Overtime und ist am Ende um die 60-50 ausgegangen. Das war ein richtig, richtig schönes Spiel. Und ja, tatsächlich ist an Shaquem Griffin etwas ganz Besonderes.
Richtig, der junge Mann hatte nämlich als kleines Kind immer ganz starke Schmerzen in seiner Hand, Mit 4 Jahren stand er dann in seiner Küche und wollte sich mit einem Messer die Hand abschneiden. Man hat dann festgestellt, dass er da eine Krankheit hatte und der einzige Weg, um die Schmerzen zu lindern, war eine Amputation seiner Hand, seiner linken Hand. Und dann war es im Endeffekt so, dass die beiden Brüder Zwillinge extrem zusammengehalten haben und nur gemeinsam zu einem College gehen wollten. Also Shaquem war eigentlich ein sehr gutes Prospekt aus der Highschool und hätte sicher auch größere Schulen wählen können. Aber er wollte bei seinem Bruder bleiben. UCF hat den beiden dann die Chance gegeben. Da wurde er aber auch zunächst 3 Jahre gar nicht beachtet. Aber dann kam Scott Frost als neuer Head Coach. Und der hat ihn dann auf Linebacker gestellt, von Safety auf Linebacker geswitcht. Und seitdem hat der Mann 2 Jahre lang komplett zerstört. Und das wird jetzt sehr spannend zu sehen sein, ob er trotz des Hindernisses sozusagen nur eine Hand zu haben, seinen Weg in die NFL finden wird.
Ja, und das ist, glaube ich, eine Sache, die mich auch sehr, sehr interessiert, weil ich glaube, diesen Fall hattest du schlichtweg noch nicht. Und ein großes Manko, was ich an der NFL immer sehe oder beziehungsweise auch, was heißt, das kann man gar nicht als Manko sagen. Die NFL ist einfach ein absolutes Geschäft und in der NFL geht's eben um das ganz große Geld. Und wenn ich mir am Anfang des Jahres immer diese Drafttermine anschaue, die ja fast einer Bundeswehr-Musterung gleichen, in denen dann halbnackte 22-jährige Athleten sich vorne auf eine Waage stellen müssen und abgemessen werden und alles Mögliche, das gleicht ja fast einer Rinderschau. Ich fände es tatsächlich interessant, wenn eben jetzt hier ein Spieler, der tatsächlich nur über eine Hand verfügt, wirklich trotzdem ein gutes Prospect wäre und wirklich in die Liga gedraftet wäre. Das würde ein Zeichen setzen, wäre eine absolut inspirierende Geschichte und ich würde mich freuen, wenn das klappen würde. Und weiß es aber noch nicht so richtig. Ich bin mir da sehr unsicher. Ich schätze da doch manchmal die NFL als konservativer ein, als wir es uns vielleicht wünschen würden. Wünsche aber natürlich Griffin alles Gute und verdient hätte er das auf jeden Fall, denn die Zahlen, die er aufs Tableau gezaubert hat die letzten Monate, die lügen schlichtweg nicht und im College-Football hat er als Verteidiger alles gerissen, was du reißen kannst und dementsprechend wäre es ihm auch eigentlich zu wünschen, dass er auch eine Rolle nochmal in der NFL spielt.
Definitiv, wir werden gespannt sein. Für mich schreit das Ganze ja ein bisschen danach, dass er in Seattle landet, vielleicht auch dann als Undrafted Spieler. Ich denke, dass er auf jeden Fall irgendwo unterkommen wird. Zumindest in der Preseason, ob er gedraftet wird, das weiß ich nicht, ob sich das jemand traut. Aber natürlich in Seattle, die Pete Carroll traue ich zu, solchen Spielern eine Chance zu geben. Und dazu noch mit seinem Zwillingsbruder da, das wäre natürlich eine absolut großartige Story. Man wird sehen, wie er sich jetzt Auburn schlagen kann, was ja doch ein gutes College ist.
Ja, genau richtig. Also jetzt gegen Auburn ist es natürlich so, also erstmal fand ich es wahnsinnig spektakulär, was am Ende des Jahres jetzt eben mit den UCF Knights passiert ist. Du hast gerade schon die Personale Scott Frost angesprochen, der eben Head Coach der UCF Knights wurde und dieses ganze Programm eigentlich innerhalb von einem Jahr völlig umgekehrt hat. Ja, also UCF Knights waren nicht besonders erfolgreich und jetzt letztendlich 12-0 gegangen und konnten letztendlich nur aufgrund des vermeintlich schwächeren Spielplans eben nicht einen Platz in den höheren Rankings ergattern und dann eben noch dieses wahnsinnige Spiel jetzt zuletzt gegen die Memphis Tigers und mitten in diesem Spiel wurde dann ja auch noch bekannt, dass Scott Frost jetzt eben an seine Heimatuniversität, also nach Nebraska geht und dort coacht und Auburn im Gegensatz dazu habe ich dieses Jahr wahnsinnig viel verfolgt, weil Auburn wahnsinnig tollen Football gespielt hat und wahnsinnig variantenreich gespielt hat, viele Run-Pass-Option gespielt hat, die ich mir dieses Jahr ganz, ganz viel angucke für unsere Offense. Und Auburn auch eine ganz kuriose Saison gespielt hat. Man hatte Georgia geschlagen, man hatte Alabama geschlagen und wurde am Ende doch nur auf Platz 7 gerankt, obwohl jetzt beide Teams in den Playoffs sind. Also so verrückt kann es dann auch manchmal laufen im College-Football. Aber ich glaube, hier sehe ich Vorteile für Auburn in diesem Spiel, weil es einfach ein Team ist, was schon gegen größere Teams dieses Jahr gespielt hat und auch gewonnen hat und was einen physischeren Gesamtaufbau hat. Aber trotzdem glaube ich, das wird ein ganz, ganz schönes Footballspiel da in Atlanta.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt nochmal zum letzten Bowl der Südfrüchte, wenn man das so sagen will, von Orange, Peach und Fiesta. Gehen wir jetzt zu den Zitronen, nämlich zum Citrus Bowl. Dort spielt Notre Dame, die Fighting Irish treffen auf LSU. Und auch bei Notre Dame ist ein ganz besonderer Spieler mit dabei, den wir auch schon dessen Namen wir auch schon im Fernsehen das öfter mal gehört haben bei NFL-Übertragungen. Dieser besondere Spieler ist kein geringerer als Equanimous St. Brown. Und Nils, was hat es denn mit besonders Equanimous St. Brown so auf sich? Wieso ist er vor allem für uns deutsche Fans so besonders?
Ja, Equanimous St. Brown hat ja nun mal eine deutsche Mutter, die, glaube ich, in Köln wohnt. Und er versucht ja auch möglichst oft nach Hause zu kommen und hier eben seine Familie zu besuchen. Wurde damals in Compton entdeckt von gewissen Stars und spielt eben jetzt dieses Jahr Wide Receiver bei den Fighting Irish. Es ist natürlich immer sehr schön und wünschenswert. Wir haben ja nun schon ganz, ganz viel Beef gehabt, was den deutschen Football in der höheren Liga da vertreten hat, aber eben noch keine Skill-Position. Equanimous St. Brown hat natürlich den wahnsinnig großen Vorteil, dass er seine Skill-Position nie so richtig in Deutschland lernen musste, sondern eben schon ganz, ganz lange in Amerika ist und eben über deutsche Wurzeln eben verfügt. Und trotzdem würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da einen Spieler haben, der ein paar Brocken Deutsch spricht und ja sich durchaus auch als Deutsch bezeichnen würde und dann vielleicht mal eine Skill-Position in der NFL bekleidet. Ich glaube, die neuesten Rankings sehen ihn jetzt momentan so in der zweiten Runde. Das ist ja durchaus wert. Hat dieses Jahr eine durchwachsene Saison gespielt, aber bringt, glaube ich, alle Fähigkeiten und Talente mit, die du dir von einem Receiver in der NFL erwartest. Und ich bin ganz gespannt, wie er das dann nochmal auf der großen Bühne zeigt. Und werde mir dieses Spiel auf jeden Fall anschauen, auch eben wegen der deutschen Beteiligung.
Ja, also bei den Fighting Irish gibt es auch noch andere interessante Spieler, zum Beispiel einen Offensive Guard, der von manchen Scouts als der beste Offensive Lineman in den letzten 15 bis 20 Jahren bezeichnet wird, nämlich Quentin Nelson. Und ich habe bisher über den eigentlich nichts Negatives gehört. Du vielleicht?
Nein, also ich muss sagen, also erstmal überhaupt, Quentin Nelson ist einer der stärksten Spieler in, und das kommt jetzt noch dazu, einer der stärksten Units im College Football. Die komplette O-Line-Unit der Fighting Irish dieses Jahr war wahnsinnig gut und spektakulär und zwei Team-Captains, das kommt auch nicht ganz so oft vor, gleich eben in der Notre Dame Fighting Irish O-Line. Man hat den Joe Moore Award gewonnen mit dieser ganzen Unit. Und ich empfand die Fighting Irish dieses Jahr, also wenn man sich dieses Jahr, ist wieder so ein gutes Beispiel für, was möchte ich eben mir vom College Football auch versprechen. Und wenn man sich dieses Jahr wirklich eine gute O-Line anschauen wollte, dann hat man sich die von den Fighting Irish angeschaut. Du sagtest gerade schon, und das ist ganz richtig, die Guard-Position ist in der NFL nicht so wahnsinnig hoch, nicht wahnsinnig hoch geschätzt, weil eben alle erstmal grundsätzlich nach ihrem großen und tollen Left Tackle suchen. Und trotzdem ist es sicherlich einer der komplettesten Linemen, die ich seit langem aus dem College gesehen habe, die jetzt eben hoffentlich dann auch gut gedraftet werden, weil das hätte der Junge definitiv verdient. Und ich muss ja sowieso sagen, ich bin ein absoluter O-Line-Liebhaber und die kriegen sowieso viel zu wenig Credit für das, was sie da an Kilometer und Kraft und Benzin abreißen. Und dementsprechend wünsche ich da wirklich Quentin Nelson alles Gute, dass er möglichst früh und möglichst lukrativ ein Team findet.
Definitiv, da muss ich dir recht geben. Ich bin da auch ein Liebhaber der Offensive Lines, werden vielleicht unsere regelmäßigen Zuhörer mitbekommen haben. Und was natürlich auch optimal ist, Nelson spielt auf Left Guard und zusammen mit dem Left Tackle Mike McClinchy, der wahrscheinlich auch in der ersten Runde gehen wird, ist natürlich ein super Duo. Aber sie werden einen sehr, sehr großen Härtetest haben gegen LSU, nämlich Arden Key, Edge Rusher, der wurde lange als der beste Edge-Rusher im Draft gehandelt und hat auf jeden Fall gute Chancen, Donnerstag nachzugehen.
Ja, Arden Key hat eine wahnsinnig gute Saison gespielt und ist letztendlich das, genau das, also es hört sich immer so abgedroschen an, aber das auch, was du dir von einem Edge-Rusher erwartest. Erstmal grundsätzlich, wenn du in der SEC gespielt hast und bei den LSU Tigers gespielt hast, dann hast du grundsätzlich schon mal Tape gegen richtig gute Teams, gegen physische Teams, gegen physische O-Lines und das sieht natürlich jeder NFL-Scout richtig, richtig gerne. Wenn jemand bei der LSU seine Stats abreißt, dann ist das immer noch ein bisschen was anders, wie zum Beispiel bei Griffin eben bei der UCF und dementsprechend sicherlich kein Prospect, was ich jetzt vergleichen würde mit einem Jalen Mills letztes Jahr oder nicht Jalen Mills, sondern was ist denn unser erster First-Round-Pick?
Derek Barnett.
Derek Barnett von den Eagles und aber natürlich auch von den Miles Garrett natürlich, von den Cleveland Browns. Also jetzt kein Spieler, den ich mit Miles Garrett vergleichen würde und dennoch ein grundsolides Prospect auf der Defensive-End-Position oder eben auch als Outside-Linebacker. Das ist ja immer sowieso auch wieder so eine ganz interessante Geschichte zwischen der NFL und dem College, dass wenn du Edge-Rusher gespielt hast am College, das noch lange nicht heißt, dass du Defensive-End spielst in der NFL oder eben, ob du ein paar Kilos abspeckst oder zunimmst und eben dann Outside-Linebacker spielst. Also es wird ganz interessant werden, wo der dann am Ende landet.
Natürlich gibt es nicht nur die Teilnehmer der New Year 6 beziehungsweise plus dem Citrus Bowl, den wir jetzt mal ganz frech zu den New Year 6 mit dazugerechnet haben, sondern es gibt auch Spieler, die nicht in diesen Bowls teilnehmen und trotzdem unter Umständen als Top Prospect abgehen können, oder Clemens?
Definitiv, man könnte da jetzt über einige reden, zum Beispiel auch den möglichen Nummer 1 Pick Josh Rosen, aber ich habe mir da jetzt mal jemand anders noch rausgesucht. Wir haben schon ja gerade schon über Arden Key gesprochen. Meiner Meinung nach gibt es da noch einen besseren Edge Rusher, nämlich von North Carolina State, Bradley Chubb, Defensive End, und CBS hat ihn aktuell von allen Draft Prospects als den besten aller Spieler.
Bei Bradley Chubb interessiert, oder grundsätzlich, also es ist wieder so eine Parallele, die man ziehen kann für den ganzen College Football. Ich glaube, wo sich NFL-Teams am meisten drüber freuen, ist, wenn sie aus der, das vergleiche ich jetzt mal kurz mit Solomon Thomas im letzten Jahr von Stanford, wenn sie aus der NFL, wenn sie aus dem College Football Spieler bekommen, die schon sehr komplett sind. Und ich glaube, hier reden wir von Bradley Chubb. Auch, du sagtest gerade Edge Rusher, ich sehe ihn vor allen Dingen auch als wahnsinnig guten Spieler gegen den Lauf und gegen den Pass, also im Edge Rush und als auch gegen das Laufspiel. Und das liebt die NFL natürlich, ja, weil normalerweise hast du auf diesen Top-Positionen Spieler, die Spezialisten sind im College und die du dann in der NFL in den ersten 2-3 Jahren nochmal richtig auf beide Aspekte des defensiven Spiels einfeilen musst. Und bei Bradley Chubb ist das eben so, dass der schon ein wahnsinnig gutes Auge hat fürs Laufspiel, dass er einen wahnsinnig guten Instinkt spielt und dass er eben in beiden Aktivitäten, die man da in der Defense zu verteidigen hat, ein richtig gutes Bild abgibt und dementsprechend sehr kompletter Verteidiger schon ist für sein junges Alter und dementsprechend völlig wert, nochmal über den kurz gesprochen zu haben.
Und ich würde mal sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause, bevor wir da noch auf das Buch von Nils zu sprechen kommen. Und genau von diesem Buch könnt ihr 2 Exemplare gewinnen. Dazu müsst ihr ganz einfach nur bis zum 5. Januar @interceptionft, das ist unser Twitter-Handle, dem müsst ihr folgen und uns dann per privater Nachricht eine kleine Frage beantworten. Diese Frage lautet: Was ist das Besondere am UCF Top Prospect Shaquem Griffin? Wenn ihr vorhin aufmerksam zugehört habt, dann dürftet ihr das höchstwahrscheinlich wissen. Und mit dieser Frage verabschieden wir uns in eine kleine letzte Pause, bevor wir dann noch auf das neue Buch College Football 101 von Nils zu sprechen kommen. Bis gleich.
Kaltschneuze, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportradio.de. Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Jetzt würde ich aber sagen, es ist an der Zeit, dass wir mal über dein Buch reden, Nils, weil du hast das Buch verfasst und erzähl uns doch mal, warum du das Buch geschrieben hast, was war deine Intention dafür und allgemein, was du denn dazu loswerden möchtest an unsere Leser, Hörer.
Ja, tatsächlich ging es bei dem Buch College Football 101 darum, Menschen anzusprechen, die Football total gerne haben und die aber mit College Football noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Wie gesagt, ich habe gar nicht den Anspruch zu sagen, dass ich der wahnsinnige Kenner des College Footballs in Deutschland bin, aber ich wollte einfach mal zeigen oder klarstellen, was mich an College Football so begeistert und warum ich College Football so wahnsinnig anschlussfähig für den deutschen Sportmarkt in Anführungsstrichen halte. Weil der College Football eben anders als die ganzen Franchise-Unternehmen in der NFL davon lebt, dass da Tradition gelebt wird und Identifikation gelebt wird, eben mit der eigenen Universität, die man vielleicht selbst besucht hat oder die eben auch vor Ort ist. Ich nehme da als Beispiel in meinem ersten Kapitel die Oregon Ducks, also wer in Oregon wohnt oder in Autzen wohnt, am Autzen Stadium wohnt, für den ist das nächste NFL-Team, sind die Seattle Seahawks, weil im Staat Oregon gibt es kein eigenes NFL-Team. Es gibt aber reichlich Universitäten, also die geografische Nähe ist einfach viel mehr gegeben und man identifiziert sich einfach ganz anders mit den Universitäten. Und so ging es in dem Buch einfach mal darum, Menschen, die mit College Football noch so gar nichts am Hut haben, zu zeigen, was daran so interessant ist. Und ja, da geht's eigentlich, versuche ich da wirklich einen totalen Rundumschlag zu machen. Also ich kümmere mich ein bisschen darum, was ist die Faszination am College Football, warum, wie sind die Dachverbände, also wie ist die NCAA aufgebaut und wie sind die Divisionen aufgebaut, wie entsteht ein Spielplan im College Football und wie kommen die Playoffs zustande, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Und dann kümmere ich mich aber auch um Sachen so, wie lebt eigentlich so ein Athlet, also so ein College-Football-Spieler. Was heißt das überhaupt, College-Football-Spieler und gleichzeitig Student zu sein? Und gehe dann natürlich, und da haben wir heute, glaube ich, schon ganz viel drüber geredet, auch genau auf die sportlichen Unterschiede, systematische Unterschiede, aber auch Regelunterschiede ein. Mach so einen kleinen Exkurs auch nochmal ins Jahr 2012, als Russell Wilson und Robert Griffin in die NFL kamen und plötzlich irgendwie die ganze NFL so einen Hauch von College-Football wieder atmen durfte und gehe so auf die größten Rivalitäten ein und gehe natürlich auch so ein bisschen auf die Gründe ein, warum eben viele College-Football-Stars auch später dann in der NFL nichts mehr werden.
Ja, viele College-Stars, die in der NFL nichts mehr werden, da gibt es jetzt, vor kurzem gab es erst ein sehr, sehr ansehnliches Beispiel dafür, Johnny Manziel, der durch seine Karriere abseits der Football-Karriere, nämlich durch seine Drogen- und Alkoholkarriere, von sich reden gemacht hat, ist ja jetzt wohl anscheinend gerade so ein bisschen in der Rehab zugange, will sich so ein bisschen bessern. Glaubst du, dass der nochmal irgendwie so eine kleine Chance hat, vielleicht doch nochmal von irgendeinem ganz, ganz lieben und netten Coach oder vielleicht auch von einem ganz besonderen Coach? Ich denke da zum Beispiel gerade an Bill Belichick, der ja dafür bekannt ist, eigentlich jeden Spieler irgendwie hinzubiegen. Stichwort LeGarrette Blount. Glaubst du, dass Johnny Manziel vielleicht nach einer Rehab, nach so einem Entzug, die Chance bekommt, nochmal NFL zu spielen?
Ich muss vorerst erstmal sagen, über Johnny Manziel wird so viel Schlechtes gesagt und deswegen möchte ich einfach nochmal was Gutes sagen. Johnny Manziel war somit für das schönste Jahr meines Lebens gefühlt verantwortlich. Nein, das ist natürlich Spaß, aber was der im Freshman, als Freshman im College Football bei der Texas A&M abgeliefert hat und was der für ein Highlight Reel damals produziert hat, das war ganz, ganz großes Kino und Johnny Manziel ist nach wie vor für mich einer der spektakulärsten College Football Spieler aller Zeiten. Und wird mir auch so in Erinnerung bleiben. Ich habe seine Karriere bei den Browns verfolgt und habe mich eigentlich immer gefreut, wenn er gespielt hat. Und klar, seine Off-Field-Issues waren wahrscheinlich viel zu groß. Und dennoch glaube ich, dass sein Talent für die NFL jetzt erst einmal gereicht hätte, auch wenn er ein bisschen anders heißt, ist. Bei Johnny Manziel ist, glaube ich, ein ganz großes Problem mit. Erstens seine Hintergrundgeschichte und zweitens, dass er bei den Browns gelandet ist. Also wenn eine Franchise in der NFL nicht dafür bekannt ist, irgendwie solche Spieler wieder gerade zu biegen, dann sind es die Browns. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass Johnny Manziel durchaus woanders nochmal die Chance bekommen würde. Würde es mir immer noch wünschen, weil wie gesagt, ich halte sehr viel von ihm, wenn auch nicht sicherlich. Also wenn auch immer so aus dieser College-Brille gesehen, das war eine richtig krasse Zeit, als ich mir diese Spiele anschauen durfte von der Texas A&M. Und würde mir wünschen, dass er nochmal eine Chance bekommt. Aber die NFL, die vergisst manchmal mehr, manchmal weniger. Und das ist ganz interessant, gerade jetzt eben bei so einem Mann wie Johnny Manziel, wenn du solche Probleme hattest und warst einmal mehr auf TMZ als in der ESPN Highlight Show, dann machen es manche Coaches nicht mehr ganz so gerne, weil auch die Publicity, die du in deine Franchise bringst und die Unruhe, die du in deine Franchise bringst, manchmal dann zu groß dafür ist, dass du eigentlich ein Projekt bist. Und ich würde es ihm wünschen, dass das Projekt nochmal aufgenommen wird, sehe dem Ganzen aber doch eher skeptisch entgegen.
Ja, ein weiteres Beispiel für gescheiterte oder in der NFL gescheiterte Spieler, die dafür im College richtig aufgetrumpft haben, ist auch natürlich Tim Tebow, vielleicht sogar fast noch ein besseres Beispiel als Johnny Manziel. Hatte ja kurze Zeit auch gespielt in der NFL, ist dann so ein bisschen, hat da so ein bisschen die Teams abgeklappert, ist nie wirklich zurande gekommen und spielt jetzt in der Minor League Baseball. Was ist denn deiner Meinung nach so ein bisschen die größte Gefahr für die jungen Athleten, gerade wenn es an den Übertritt auch zwischen College Football, Draft und dann NFL oder erstem NFL-Vertrag und ersten NFL-Spielen geht?
Ja, bei Tim Tebow ist das tatsächlich so, also ich bin, da muss ich jetzt kurz vorwarnen, ein wahnsinniger Tim Tebow-Fanboy. Also der Mann hat mich unter anderem damals zu meinem Studium inspiriert und verfolge also die Karriere von Tim Tebow seit der Highschool. Und tatsächlich ist es ja bei Tim Tebow so gewesen, dass man ihm von Anfang an immer gesagt hätte, ach Junge, weißt du was, du kannst eigentlich mit deinem Körper viel besser Tightend oder Fullback spielen, das ist was viel Besseres für dich. Und trotzdem hat er irgendwie immer es geschafft, auf Quarterback gut auszusehen und zu glänzen und hat seinen physischen Aufbau benutzt, um auch bei den Florida Gators einer der besten College Football Quarterbacks ever zu werden. Tatsächlich, und das ist jetzt mal so der Unterschied zu Johnny Manziel, und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, und das sage ich auch als Fanboy von Tim Tebow, war Tim Tebow niemals ein Passer, der genau genug ist und der eine, sagen wir mal, Wurfbewegung hatte. Das ist ja das, was ihm oft vorgeworfen wurde, diese Release-Time, die Quarterbacks eben ausmacht in der NFL, dass sie unglaublich schnell den Ball wegwerfen. Und Tim Tebow hat immer so einen wahnsinnig komischen Wurftechnik gehabt. Er hat den Ball immer von wahnsinnig weit hinten rausgeholt. Vielleicht also ganz gut, dass er jetzt beim Baseball gelandet ist. Nein, also Tim Tebow war, glaube ich, nie genau genug und ein kompletter Passer in diesem Sinne, dass er in der NFL wirklich hätte gut sein können. Tim Tebow hat auch in dem Jahr, in dem er sehr erfolgreich bei den Denver Broncos gespielt hat, ausgemacht, dass er ja so ein Quäntchen Glück hatte. Er hatte so ein Siegergehen, er hatte wahnsinnig Nerven wie Drahtseile in den ganz, ganz entscheidenden Situationen und hat es doch irgendwie immer hingekriegt. Aber er hat ja nie passable, wirklich klasse und unauffällige Spiele gespielt. Das muss man ja einfach so sagen. Die Saison, die er richtig gut gespielt hat, das war ja auch dann die Defense der Denver Broncos war sehr gut, der Kicker war sehr gut. Und deswegen, ich sehe eigentlich bei diesen irgendwie auf diese Gefahren, die du da ansprichst, zurückzukommen. Ich sehe keine großen Gefahren vom Übergang vom College Football in der NFL. Die Frage ist eben, das versuche ich eben auch in meinem Buch aufzuschlüsseln, was macht dich im College Football zu einem guten Spieler und was macht dich in der NFL zu einem guten Spieler? Und da sind einfach unterschiedliche Dinge verlangt. Nur weil ich im College wahnsinnig gut passen kann, heißt das oftmals nicht so viel, weil, wie gesagt, im College sind die Receiver viel freier. Du kannst Defensive Ends auch leichter weglaufen, weil die sind bei weitem nicht so athletisch wie in der NFL. Also es gibt einfach nochmal eine ganz großes Gap zwischen College und NFL, was du zu schließen hast als Athlet. Und wenn du nicht ein absoluter Top-Athlet im College bist und auch schon da jetzt eben zurück auf das Beispiel Baker Mayfield Qualitäten mitbringst, die dich in der NFL weiterbringen, dann wirst du es eben nicht weit bringen. Und da ist ein Tim Tebow ein ganz gutes Beispiel für. Es ist nun mal so, dass in der NFL physische und laufintensive Quarterbacks vor Russell Wilson gab es erstmal so nicht. Also die waren eine ganze Zeit lang ziemlich out. Zuletzt war da Donovan McNabb oder Michael Vick, aber dann war es das auch wieder. Und letztendlich hat die NFL doch gelernt, dass sich eben die Quarterbacks durchsetzen, die gesund bleiben und die möglichst in ihrer Pocket bleiben und die genaue Pässe werfen. Und diese College-Quarterbacks werden leider immer weniger. Deswegen wird das ganz interessant werden, wie sich die NFL da in den nächsten Jahren auf die Prospects anpasst. Aber das ist eben für mich so ein ganz großer Unterschied. Und diesen Unterschied sehen wir ja vor allen Dingen bei der Quarterback-Position. Also bei vielen anderen Positionen ist es ja oft nicht so, dass wir so diese wahnsinnigen Busts haben. Aber gerade auf der Quarterback-Position, da ist das durchaus für mich, finde ich, eine unterschiedliche Position. Da können wir fast von unterschiedlichen Sportarten reden.
Ja, wunderbar. Dann um nochmal direkt auf dein Buch zurückzukommen. Wie gesagt, es ist erschienen im Randbreiten Verlag. Und wie muss man sich das vorstellen? Du hast vorhin gemeint, du hattest das Anliegen, um den geneigten NFL-Fan, der sich vielleicht bisher noch nicht so mit dem College-Football identifizieren konnte, diesen College-Football so ein bisschen näher zu bringen. Wie lief das ab? Bist du auf den Randbreiten-Verlag zugegangen, hast gesagt, moin moin, mein Name ist Nils und ich würde gerne bei euch ein Buch über College-Football schreiben, oder sind die vom Randbreiten-Verlag vielleicht auf dich zugekommen und haben gesagt, Mensch Nils, wir haben dich im Kopf als College-Experten, wir würden gerne mal ein Buch zum College-Football rausbringen, hättest du denn nicht Interesse daran?
Ja, tatsächlich war es so, dass der Johannes Buslei, also der Chef vom Randbreiten-Verlag, quasi mich angesprochen hatte, überhaupt erstmal zu einem Football-Buch. Es war ja so, dass der Kontakt hergestellt wurde damals mit Roman Motzkus, der ja im selben Verlag seine Autobiografie über den deutschen Football veröffentlicht hat. und der Randbreitenverlag an sich, und das finde ich ja sehr schön und eine total ehrenwerte Mission, die sich da der Johannes und eben der Randbreitenverlag gemacht haben, war ja, dass man eben dem Randsport mehr Gewicht verleihen wollte und eine Stimme geben wollte. Und jetzt war es so, dass damals erstmal die Anfrage kam, da wurde mitgekriegt eben, dass ich eben zwar College-Football-Experte bin, aber dass ich eben auch Coach bin in Deutschland. Und dann war eben die Frage, will man nicht vielleicht mal ein Buch darüber schreiben, wie sieht das Leben eines Coaches in der Schlammzone des Footballs in Deutschland aus? Und das wäre natürlich auch sehr interessant gewesen und irgendwie ist das auch noch was mich noch kitzelt. Aber uns ist vor allen Dingen auch aufgefallen, dass es tatsächlich kein College-Football-Buch in Deutschland gibt. Und dass ich auch unter den wahnsinnigen Football-Fans, also die Run-NFL-Community hat da sicherlich ihren Teil dabei getragen und sicherlich die Leute und Podcasts und Angebote, die es vorher schon gab, die freuen sich darüber jetzt riesig, dass Football momentan irgendwie wieder in aller Munde ist und trotzdem, der College-Football bleibt bei der ganzen Sache so ein bisschen auf der Strecke. Und selbst dem eingefleischtesten NFL-Fan ist der College-Football eben noch sehr fremd. Und dann haben wir eben gedacht, Mensch, wenn ich mal so der Erste bin, der jetzt über den College-Football in Deutschland so ein bisschen Versuch eben unternimmt, da was zu schreiben, um das mal ein bisschen zu erklären, das wäre doch echt eine tolle Sache. Und so kam das eben zustande und ich habe mich der Herausforderung gestellt, habe versucht, möglichst umfassend mal einen Abriss zu machen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, ich hoffe es sehr. Ich glaube, das müssen dann immer andere entscheiden, aber dementsprechend so kam das zustande, dass es dann am Ende ein College-Football-Buch wurde.
Ja, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall nach ganz viel Spaß, natürlich auch beim Lesen. Und wenn ihr dieses Buch gerne lesen möchtet, könnt ihr das natürlich entweder käuflich erwerben beim Randbreiten Verlag oder wenn ihr, so wie ich zum Beispiel, Schwabe seid und deswegen das Buch lieber gewinnen möchtet, weil ihr gerne Sachen gewinnt, könnt ihr das natürlich bei uns tun. Wir verlosen 2 Exemplare dieses Buches und ihr könnt jeweils 1 davon gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach bis zum 5. Januar uns bei Twitter folgen, @interceptionft und uns dann per privater Nachricht eine kleine Frage beantworten. Diese lautet: Was ist das Besondere am UCF Top Prospect Shaquem Griffin? Ja, wie gesagt, das war Intercepted, der College Football Talk mit Nils Müller, dem College-Experten, der, wie gesagt, jetzt vor kurzem im Randbreiten Verlag sein Buch College Football 101 rausgebracht hat. Außerdem mit dabei waren Clemens Mauksch und Patrick Rebin. Herzlichen Dank an Nils Müller dafür, dass er sich Zeit genommen hat, hier bei Interception der Football Talk mal vorbeizuschauen und natürlich dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin sowohl im Studium als auch natürlich mit deinem Team und.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr Spaß gemacht, mit euch über College Football und über mein Buch zu reden.
Ja, ein kleiner Lacher am Rande. Mein Lieblings-College-Team sind übrigens die Jungs von der Blue Mountain State. Damit verabschieden wir uns. Damit verabschieden wir uns und hören uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.